Band. So, Aufzeichnung läuft. Guten Morgen, Andrea.
Guten Morgen, Philipp.
Du hast mir gerade schon von deiner Familiensituation erzählt.
Ja.
Dein, was ist es, ein Sohn?
Ein Sohn, ja.
Der ist jetzt frisch in der Kita.
Genau, der ist im August 2 geworden und wir sind auch im August in die Kita-Zeit gestartet.
Wundervoll. Ist es dein einziges Kind?
Ja, genau, ist unser erster.
Ah ja, schön. Schön, schön. Warum bist du hier?
Ja, ich bin unterwegs mit dem Thema Schlafen und du bist unterwegs mit dem Thema Papas, augenscheinlich. Und das ist etwas, was nicht immer so gut zusammengeht. Und deswegen habe ich gedacht, wäre das eine gute Idee, wenn wir uns mal zusammensetzen und dazu was Gutes in die Welt bringen.
Ja, gerne. Wobei ich finde eigentlich, das geht sehr gut zusammen. Also ich als Papa schlafe unglaublich gerne.
Ja gut, ich habe vielleicht nicht gesagt, dass ich mit dem Thema Babyschlaf unterwegs bin. Ja, ich habe leider oft den Wunsch auf der Liste, das soll doch auch mit Papa gehen, der Papa soll doch das Baby ins Bett bringen oder das Kleinkind inzwischen schon. Und seit 3 Jahren konnte Mama abends nirgendwo mehr hin, weil der Papa einfach das Baby nicht ins Bett bringen kann, beziehungsweise das Baby das nicht duldet. Oftmals ist ja dann so der erste Verdacht, ja, bei unserem Baby geht das scheinbar irgendwie nicht.
Ja, das höre ich auch sehr oft. Beim Thema Tragen, ich empfehle immer Tragen und Tragetücher und so. Und dann, nee, unser Kind mag das nicht. Genau.
Unser Kind mochte das tatsächlich auch eine ganze Weile nicht, aber wir sind da einfach hartnäckig dran geblieben.
Ja, das hat zu tun, also vielleicht kurz zur Erklärung. Meine Frau ist Hebamme. Macht selbst jetzt auch die Ausbildung zur Trageberaterin, ist aber natürlich sonst auch mit dem Thema immer viel in Kontakt. Die haben diverse Trageberaterinnen, hat sie im Umfeld und so weiter. Und das hat häufig mit der Technik zu tun. Also wenn ein Kind das wirklich nicht mag, dann liegt es vermutlich daran, dass man irgendwas nicht richtig macht. Und das ist eine kleine Wissenschaft für sich. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was man dann nicht richtig macht. Aber genau, und es kann auch passieren, dass sich Dinge einfach mal ändern. Also dann findet das Kind das total toll und dann irgendwann hat es keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich gelernt, ändert man so ein bisschen was, die Haltung vom Kind in der Trage oder im Tuch oder so und plötzlich geht es wieder. Naja, egal, das ist jetzt heute nicht das Thema. Sondern deins. Erstmal habe ich die Frage, weil ich weiß nichts über dich. Also wir hatten natürlich Kontakt, ich weiß, was du machst, wer du bist, aber ich habe dich jetzt nicht gegoogelt und gestalkt. Deswegen hol uns doch mal ab und erzähl mal, wie du überhaupt zu diesem Thema kommst. Das
Ja,
würde ich.
sehr gerne. Ich habe gerade schon erzählt, mein Sohn ist unser erstes Kind und als er auf die Welt kam, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, dass es ein Thema Babyschlaf gibt. Also ich habe gedacht, das gibt so eine Lotterie und vielleicht habe ich jetzt 32 Jahre lang, mit 32 bin ich Mama geworden, jetzt in mein Karma eingezahlt und ich kriege jetzt ein Kind, was schläft. Oder halt auch nicht, ne? Also ich habe nicht gewusst, dass ich dafür ein Konto pflegen muss, damit ich dann Glück oder Pech bei der Verteilung habe. Und ich habe erstmal gedacht, oh, wir haben Glück gehabt. Super, alles richtig gemacht. Die ersten 3 Monate hat er wunderbar geschlafen. Viel im Kinderwagen, ich bin viel gelaufen, aber er hat nachts so bis zu 5 Stunden sogar am Stück geschlafen. Und dann kam die 4-Monats-Regression. Ich weiß es noch wie heute. Es war um Weihnachten herum. Und auf einmal waren wir ganze Nächte wach und haben ihn rumgetragen. Und er hat geweint und er konnte nicht. Und also es war ganz furchtbar. Wir haben dann sehr viele Einschlafhilfen uns etabliert in der Folge. Wir haben so eine richtige Babyschlafachterbahn dann erlebt. Wie ganz, ganz viele das auch erleben, die in dieses Thema reinkommen. Und irgendwann habe ich gecheckt, okay, man könnte vielleicht doch was machen. Und dann habe ich das Internet quasi auswendig gelernt über alles, was es zum Babyschlaf gibt. Und habe gemerkt, nee, ich weiß immer noch nicht alles, ich kann mir immer noch nicht helfen. Und mein Mann war dann derjenige, der gesagt hat, ey, ich merke doch, bei dir bimmelt da irgendwas zu diesem Thema. Mach das doch mal richtig fundiert und lass dich ausbilden. Irgendwas ist doch da. Ja, und er hat genau recht gehabt. Ich bin so unfassbar dankbar, dass er mich da unterstützt hat in diese Richtung mit. Also 10 Monate war mein Sohn, als ich die Ausbildung gemacht habe oder abgeschlossen habe, dass ich neben dem Baby dann noch diese Ausbildung gemacht habe. Beste Entscheidung meines Lebens. Und seitdem helfe ich Familien, ihr Babyschlafthema in den Griff zu kriegen und verbreite die Nachricht, es ist keine Lotterie. Du hast nichts falsch gemacht. Man kriegt das in den Griff.
Okay. Was macht man denn da für eine Ausbildung?
Es gibt verschiedene Anbieter, die sich haben auch zertifizieren lassen, die dir alles darüber beibringen, über die Biologie von Schlafen, über Stillen, über Einschlafhilfen, Weiterschlafhilfen. Was kann man denn machen? Was braucht es denn, damit ein Baby eine Veränderung annehmen kann? Und so weiter und so weiter.
Naja, okay, weil genau, was ich mich gefragt habe, also das muss ja theoretisch sein, ne? Also du wirst da ja kein Baby, also du hast ja schönerweise ein 10 Monate altes Zuhause gehabt oder dann jünger, weil du warst ja mit, als er 10 Monate war, warst du ja fertig, ne? Habe ich richtig verstanden?
Ja, richtig.
Das heißt, du konntest üben.
Ja, und das habe ich auch getan.
Und?
Ja, also ich kann vielleicht noch kurz ausholen und sagen, dass in so einer Ausbildung nur Mamas mit schlecht schlafenden Babys sitzen. Also wer das macht, das ist jetzt nicht die Single-Frau, die irgendwie Lust hat, Babyschlaf zu machen, sondern das sind alles leidgeprüfte Frauen,
Ah.
die erstmal ihr eigenes Thema in den Griff kriegen. Und das ist Bestandteil der Ausbildung sogar auch, dass man sein eigenes Thema in den Griff bekommt. Denn nur dann, glaube ich, bekommt man auch die Sicherheit, anderen vermitteln zu können, dass sie es schaffen können. Und bei uns war es dann am Ende das Thema Tragen, auf dem ich hängen geblieben bin. Also ich musste meinen Sohn dann immer tragen. Und er war dann ja 10, 11 Monate alt, als ich es angepackt habe. Da hat er schon 11 Kilo gewogen, glaube ich. Also ich konnte ihn einfach nicht mehr so lange tragen. Und ich hatte ganz, ganz große Angst. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie der irgendwie mit seinem Popo auf der Matratze einschlafen soll. 30 Minuten hat es gedauert und dann schlief der. Ohne nennenswertes Geweine oder. Aber da gehört natürlich eine ganze Menge Vorbereitung dazu und Background dazu. Ja, bei uns hat das dann einen guten Weg genommen, Gott sei Dank.
Ja, mega. Bin ich gleich sehr gespannt zu hören, was du da so gemacht hast oder was du empfiehlst, weil ich persönlich bin bei dem Thema raus. Ich kann dir gerne gleich auch ein paar von meinen Erfahrungen erzählen, weil ich habe zwei sehr unterschiedliche Kinder und ich habe so meine Theorien dazu. Weil, also unterschiedlich im Sinne von, wie sie geschlafen haben. Aber erstmal möchte ich nochmal auf das Thema Lotterie eingehen, weil ist es nicht doch auch so ein Stück weit Lotterie? Also jedes Kind ist ja irgendwie auch anders und wir bringen irgendwie ja auch was mit, oder? Sagst du, das ist vollkommen egal?
Nein, ist es natürlich nicht. Ein Baby bringt ja ein Naturell mit, einen Charakter mit, ein besonders gut oder nicht so intensiv ausgeprägtes Urvertrauen. Also Schlafen hat ja ganz viel mit Sicherheit zu tun. Und was braucht es, damit ein Baby sich sicher fühlt? Denn am Ende wollen wir ja alle nicht, dass das Baby alleine im Zimmer liegt und die ganze Nacht schafft. Ich rede jetzt mal so von 6, 7, 8, 9, 10 Monaten. Da verlangt das heute keiner mehr. Die allerwenigsten. Aber was braucht es eigentlich, damit so ein Kind mal 3, 4, 5 Stunden alleine schafft, ohne Hilfe zu brauchen? Denn das ist es ja am Ende, was die Kinder einfordern. Ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche Sicherheit, ich kann alleine jetzt nicht weiterschlafen oder ich muss mich vergewissern, dass noch jemand auf mich aufpasst. Schlafen ist ja die Situation, wo wir sterben, ne? Wo wir gejagt werden, gefressen werden. Wir sind Beute und das wissen Babys auch. Und deswegen geht es ganz, ganz viel darum, wie vermittle ich dem Baby, dass gar nichts Schlimmes passiert, wenn es sich jetzt nochmal umdreht und weiterschläft.
Ah ja, spannend. Okay, ja, also ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie geht das?
Ich sage immer, es gibt einen großen Eimer und da schütten wir Liebe rein und Nähe rein und Bedürfniserfüllung rein und vermitteln unserem Baby, wenn du rufst, dann komme ich. Da passiert auch nichts anderes, wenn du rufst, komme ich. Das empfehle ich Eltern immer, diesem Bedürfnis nachzukommen. Sich auch immer zu fragen, was ist jetzt gerade das Bedürfnis? Ein Baby manipuliert uns ja nicht und so weiter. Das sind ja so Ammenmärchen, die immer erzählt werden. Ne? Das Kind hat dich aber ganz schön in der Hand, hört man dann und so weiter. Für mich geht es darum, dieses Bedürfnis nach Schutz am Ende, nach Mama, nach Papa, nach Schutz, Sicherheit, Vertrauen, Körperkontakt, Wärme, ne? Auskühlen ist auch so eine Gefahr, das erstmal zu erfüllen und dem Baby zu vermitteln, wenn du rufst, dann komme ich auch. Damit es sich irgendwann denkt, ah, wenn ich rufe, kommt sie jetzt, aber brauche ich gar nicht, drehe mich jetzt um. Ne? Also das ist die Basis, die man legen muss, glaube ich.
Ja, klar. Da sind wir uns, denke ich, einig. Vielleicht erzähle ich einfach mal von meiner Erfahrung, weil ich weiß
Ja,
gerade nicht
bitte.
so richtig, wie wir am besten so einsteigen in das Thema. Wir könnten jetzt aus so vielen Richtungen kommen, chronologisch oder sonst, aber ich erzähle einfach mal von meinen Erfahrungen, weil das brennt mir gerade auf der Seele. Also, mein Gefühl, ich erzähle dir von meiner Theorie. Ich habe zwei Kinder mit 6 Jahren Altersunterschied von zwei Frauen. Und die Situation der Eltern dieser Kinder ist komplett unterschiedlich gewesen. Und ich führe darauf vieles zurück. Ja, also Kind 1, da war ich 26 bei Geburt dann oder 25. Und wir waren beide, also meine Ex-Frau und ich, wir waren beide die Ersten im Freundeskreis. Wir waren beide naiv. Wir waren junge Studenten, die das Leben genossen haben im Grunde. Und wir waren unsicher. Wir waren ein Stück weit überfordert, beide, ängstlich, etc. Und wir hatten auch kein Umfeld. Wir hatten unsere Eltern und wir hatten zwei Hebammen, gute Hebammen. Und die haben sich gegenseitig, also nicht die beiden Hebammen, sondern die Hebammen und die Eltern haben sich gegenseitig widersprochen. Und wir hingen so dazwischen und haben nicht so richtig unserem Instinkt vertraut, würde ich sagen. Und wir hatten auch eine gewisse Unruhe einfach drin, auch zwischen uns. Wir hatten, ne, wie gesagt, ist ja meine Ex-Frau, wir hatten damals schon, glaube ich, relativ schnell auch Beziehungsprobleme, auch wenn mir das damals gar nicht klar war. Genau. Und jetzt Kind 2 im Vergleich, was deutlich besser geschlafen hat von Anfang an, wo wir auch Phasen hatten, die anstrengend waren, die uns auch an die Grenze gebracht haben. Aber ich denke, das ist irgendwo auch häufig einfach so, nicht unbedingt normal, weil es gibt ja auch Kinder, bei denen ist das super entspannt. Aber das war echt kurze Phasen, irgendwie mal und insgesamt ganz andere Nummer als bei Kind 1. Und hier war ich schon erfahrener Vater. Ich war also von Anfang an völlig sicher, ich wusste genau, was da passiert, ich wusste genau, was auf mich zukommt. Ja, genau, ich habe von Anfang an ja gewusst, wie das Ganze geht, einfach, ne? Und meine Frau Hebamme, die weiß natürlich auch, wie das Ganze geht. Und das heißt, wir waren einfach enorm sicher. Wir haben eine Sicherheit ausgestrahlt, ja. Ein kleines Beispiel dazu, weiß nicht, darf ich das hier so erzählen? Ja, ich erzähle das einfach mal so ein bisschen indirekt. Kind kam im Krankenhaus und auf der Station wurden meiner Frau Dinge geraten, die nicht cool sind. Ja, also da geht es darum, beispielsweise sollen auf dieser Station die Mütter ihre Kinder nicht tragen, weil die könnten ja runterfallen.
Okay.
Und aufgrund der Expertise meiner Frau und auch ihres Charakters, und ich durfte sie damals nicht besuchen, das kam auch noch dazu, ne, beziehungsweise 45 Minuten am Tag, weil das während der Corona-Krise war. Meine Frau hat sich eben diesen Regeln dort einfach widersetzt. Die hat einfach gesagt, ihr könnt mich mal, natürlich trage ich mein Kind, natürlich schläft mein Kind bei mir, etc. Und dafür bin ich ihr unglaublich dankbar und ich glaube, dass das auch einen großen Einfluss hat auf das Urvertrauen etc., ne, von meiner zweiten Tochter. So, und deswegen ist meine Theorie, dass die Eltern mit ihrer Haltung, mit ihrer Emotion, mit ihrem Gefühl, mit ihrer Energie, wenn man so will, einen riesen Einfluss haben darauf, wie das Kind schläft.
Das glaube ich auch. Du hast jetzt gerade schon gesagt, wir können von ganz vielen Seiten daran gehen. Also Schlafen hat ja viele Faktoren, aber die Sicherheit der Eltern oder die innere Ruhe, der Akkuladestand der Eltern, das spielt eine enorme Rolle, natürlich. Denn ich erkläre oft den Eltern, wenn du jetzt Stress hast, weil du um 10 Uhr einen Termin hast und normalerweise schläft das Kind um 9. So, du musst jetzt zum Kinderarzt und das Kind schläft nicht ein. Kennt jeder die Situation, ne? Wenn es klappen soll, dann klappt es nicht. Dann spürt das Kind ja nicht, okay, da verpassen wir jetzt im schlimmsten Fall einen Kinderarzttermin, sondern das Kind spürt, Mama hat Stress. Was spürt das Kind? Mama hat vielleicht Angst. Na, also das ist, ein Kind empfindet das ja viel, viel simpler als wir. Wir können ja ganz dezidiert sagen, warum haben wir Stress? Was ist genau die Emotion, die uns jetzt dazu bringt, irgendwie unruhig zu sein? Aber so ein Kind empfindet nur, es ist etwas nicht in Ordnung. Dann kann ich nicht schlafen, weil ich könnte nicht überleben in dem Fall. Ne? Es besteht eine Gefahr, kann ich nicht schlafen, sollte ich nicht schlafen, es ist nicht sicher. Und da zahlt dieses ganze Thema Sicherheit der Eltern natürlich extrem ein. Ne, wenn ein Kind gleich vermittelt bekommt über diese unsichtbare Gefühlsverbindung, die wir da haben. Es ist ja alles ganz wunderbar in Ordnung. Ich kann jetzt hier mal ruhig eine Pause machen. Papa, passt auf, oder Mama. Dann ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl, ne? Als wenn Mama schon minus 20% Akkustand hat und schon gar nicht mehr weiß, wie sie die nächste Nacht schaffen soll und es kommt auch keine Unterstützung. Und ich meine, das häuft sich ja dann auch alles auf, ne? Macht riesig was aus, bin ich total bei dir.
Ja, okay. Was noch? Was macht noch was aus?
Skills zum Beispiel. Also schlafen ist wie laufen, wie Fahrradfahren. Das kann man auch lernen. Das muss man nicht mit 5 Monaten können und lernen. Und manche haben es bis zum 2. Geburtstag nicht ordentlich gelernt. Das heißt aber nicht, dass Kinder irgendwie nicht normal entwickelt sind, nicht gesund sind. Das versuche ich auch immer den Eltern zu vermitteln. Es ist alles wunderbar in Ordnung mit dem Kind. Es hat einfach noch nicht angefangen, laufen zu lernen. Und laufen ist jetzt was, das kommt irgendwie um den 1. Geburtstag plus minus. Schlafen nicht unbedingt. Das kommt halt dann, wenn wir sagen, so mein Schatz, ich übernehme jetzt hier nicht mehr den Weiterschlafservice für dich, sondern ich unterstütze, aber den Hauptteil machst du jetzt mal allein. Schritt für Schritt natürlich. Das spielt eine Riesenrolle neben diesem Urvertrauen, der Grundsicherheit, die man braucht. Ist das einfach auch eine Fähigkeit, die man lernen kann?
Das heißt, ja, also ich erlebe, ich habe immer wieder mitbekommen auf Social Media etc. so eine Bewegung von Kinder müssen das von sich aus machen. Also ich drehe, sorry, ist noch früh, ich bin noch nicht so ganz da. Ich drehe das nochmal neu. Also, es gab einmal eine Zeit, in der wir Kinder weggelegt haben und gesagt haben: So, wenn du schreist, komme ich nicht. Irgendwann gibt das Kind auf, hört auf zu schreien und dann pennt's. Dann pennt's im Zweifel auch durch, ne? Da musst du mal 3, 4, 5 Tage durch, dann läuft das alles. Vielleicht erstmal, sag doch erstmal dazu was.
Das kann man gar nicht weit genug auswalzen, dieses Thema, weil es immer noch Ärzte, Kinderärzte, Hebammen, diverse Fachpersonen gibt, die dazu raten, genau dieses Verfahren anzuwenden. Heute wird das Wording ein bisschen weichgespülter und man macht die Schritte ein bisschen kleiner, ne? Also erstmal bleibst du 30 Sekunden draußen, dann mal 2 Minuten, dann mal 5 Minuten, dann mal 10 Minuten. Ja, und dann lernt das Kind irgendwas. Ja, und dann frage ich mich, was lernt denn ein Kind in dieser Situation? Ich bin im dunklen Zimmer, ich rufe, weil ich habe ja ein Bedürfnis, ich bin ja ein Baby, ich bin ja Beute, ich habe ein Bedürfnis, kommt mal einer mich beschützen, wärmen, keine Ahnung was, und es kommt keiner. Was lerne ich dann? Ich brauche nicht zu schreien, weil meine Energie ist nicht unendlich. Also ein Baby will ja vom Instinkt überleben und dann fällt es irgendwann in diesen Überlebensmodus, Energie sparen, keine Raubtiere auf sich aufmerksam machen. Sowas. Das ist das, was das Kind dann lernt. Überlebensmodus funktioniert so, Klappe halten, ruhig sein. Und natürlich ist es irgendwann erschöpft und schläft ein. Dann hat es vielleicht sogar diese Fähigkeit einschlafen auf ganz brutale Weise ein bisschen besser gelernt. Aber viel schlimmer ist ja, was es in allen anderen Bereichen gelernt hat. Über mich als Eltern zum Beispiel. Ne? Die kommen halt nicht. Wenn es ganz besonders gefährlich ist zur Nacht, dann kommen die nicht.
Vielleicht dazu auch ganz kurz. Entwickelt wurde diese Methode ja, um Frauen zu helfen, die tatsächlich kurz vor dem Suizid standen, beziehungsweise mindestens vor einem heftigen Burnout, auch wenn es, glaube ich, damals diese Begrifflichkeit noch nicht gab, ne, von einem Therapeuten, der gesehen hat, diese Mütter sind so unglaublich überfordert und einfach, ne, kurz davor, sich oder dem Kind was anzutun. Alleinerziehende Mütter waren das größtenteils. Und hat eben so diesen Frauen geholfen und es hat funktioniert, ne? Und dann hat sich eben, er hat ein Buch darüber geschrieben oder veröffentlicht irgendwie. Und dann hat sich diese Methodik sozusagen in die breite Masse übergegangen und wurde eben in den Familien angewendet, weil sie funktioniert.
Genau.
Okay, ich denke, zum Hintergrund hast du genug gesagt. Ich glaube auch, dass die meisten, die diesen Podcast hören, da schon ausreichend informiert sind, was
Was man
Grundbedürfnisse.
vielleicht noch sagen kann, ist, dass genau dieser Mensch, der das entwickelt hat und der das bestimmt auch in bester Absicht entwickelt hat, im Interview schon mal gesagt hat, er wünschte sich, er hätte dieses Buch nicht geschrieben, weil die Methode sicherlich für genau die Anwendungsfälle, ne? Ich bin kurz davor, mein Kind zu nehmen, zu schütteln, mir was anzutun, dem Kind was anzutun, dann ist sie auch die bessere Lösung. Das muss man schon sagen, aber das ist der einzige Anwendungsfall.
Genau. Genau, ja.
Und wenn es
Genau,
dieses
und
Buch
er,
nicht
ihm
gäbe,
war
dann
das
wäre das auch
vollkommen
gar nicht
bewusst.
so bekannt in der breiten Masse, weil die breite Masse ist nicht die Zielgruppe für diese Methode.
Ja, genau, absolut. Genau, und gut, jetzt gibt es aber, sage ich mal, auch eine Bewegung, die eben ein bisschen dem widerspricht, was du gesagt hast. Und ich bin eben bei dir, weil ich finde, also ich finde eben trotzdem, dass man Kindern das Schlafen beibringen kann, so wie du es ja auch sagst. Nur viele schreien dann sofort, oh, Schlaftraining. Ganz
Genau.
gefährlich, ganz schlimm. Erlebst du das
Gefährliches
auch?
Wort. Ja, Schlaftraining darf man nicht sagen, darf man nicht schreiben. Sage ich auch allen Mamas, die mir schreiben und sagen, ja, wie funktioniert denn ein Schlaftraining bei dir? Dann sage ich mal, oh, ganz gefährlich. Darf man nicht sagen. Schlaftraining bedeutet eigentlich, dass wir die Bedürfnisse des Kindes ignorieren. Ne? Indem wir zum Beispiel, es gibt ja auch sanftes Schlaftraining. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, diese Methode hinlegen, rausgehen, warten, wieder reingehen, ist ja schon so ist ziemlich hardcore, finde ich, für so ein kleines Kind. Wenn wir jetzt sagen, so, ich bleibe zum Beispiel daneben sitzen, ich fasse das Kind aber nicht mehr an. So, wenn das Bedürfnis jetzt aber ist, Mama, bitte nimm mich doch und signalisiere mir doch auf meine simple Art, dass du da bist. Ne, ich kann dich zwar sehen, aber das ist zu wenig für die Regulation eines Kindes, für die Möglichkeiten, die es hat, dann ist das für mich trotzdem Schlaftraining, weil es das Bedürfnis des Kindes ausschaltet.
Ja klar, ich stelle mir das irgendwie auch fast noch schlimmer vor.
Ich weiß
Also,
gar nicht,
ne,
was schlimmer ist.
ich weiß das auch nicht, aber so von meinem Gefühl her, ja, da sitzt deine Mutter daneben und ignoriert dich. Das ist schon, hat schon nochmal, also für mich als erwachsene Menschen hat das schon nochmal einen krasseren Vibe, als da ist niemand, ne? Wobei das natürlich auch für ein Kind heftig ist. Aber naja, also natürlich, da sind wir uns einig. Nur worauf ich hinaus will, ist, ich habe das Gefühl, wenn man, oder ich habe es erlebt, dass wenn man sagt, man kann Kindern das beibringen, zu schlafen, und das kann man ja auch auf eine coole Art, ist zumindest jetzt deine Aussage. Dann schreien die Menschen, oh, Schlaftraining.
Richtig, weil sie gar nicht wissen, was dahinter steckt. Und weil ja jedes Elternpaar, was sagt, okay, pass mal auf, das geht nicht mehr, dass das Kind nur an der Brust einschläft und nachts 12-mal gestillt werden muss. Es geht jetzt nicht mehr. So, was macht man dann? Also der erste Versuch ist meistens dann, übernimmt mal Papa. Und was passiert? Es ist ein großes Theater. Ein Gebrüll bis zur Ekstase, bis Mama sagt, ja komm, ich kann jetzt nicht mehr. Ich still jetzt. Und dann ist Ruhe. Und das Kind schläft sofort ein. Natürlich fühlt sich das auch brutal an. Also ein schreiendes Kind löst ja in Eltern, besonders in Müttern, die noch mehr in der Hormonachterbahn natürlich sitzen, löst ja einen körperlichen Schmerz aus eigentlich. Ne? Man fängt an zu schwitzen, Herzklopfen zu bekommen, so ein Bewegungsdrang kommt. Also der Körper sagt dir, bitte mach jetzt was. Das kann so nicht sein. Und das ist auch richtig so. Aber was wir alle uns nicht vorstellen können, ist, dass ein Kind auch einfach mal sagen darf, ey, ich finde es doof, aber okay. Das ist doch was ganz anderes, als wenn ein Kind sagt, ey, ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich habe jetzt richtig Überlebenspanik. Das ist für mich was anderes, als zu sagen, ey, ich finde es doof. Und das kannst du jetzt auch mal anhören, Mama, weil ich will diese Veränderung nicht. Du willst die. Das sind für mich zwei Paar Schuhe. Jedes Elternteil weiß, es gibt einen Unterschied zwischen Motzen, Meckern, Weinen und ekstatisch brüllen. Ekstatisch brüllen ist für mich ein No-Go, das wollen wir nicht haben. Ein Kind, das mal weint und seine Emotionen ausdrückt, ist für mich in Ordnung.
Okay, also ich glaube, es ist jetzt ziemlich entscheidend, an welches Alter man so denkt, aber
Das stimmt, ja. Ich rede immer von ab 6 Monate aufwärts.
es kann ja auch durchaus mal vorkommen, dass ein Vater ein Kind auf den Arm nimmt und es brüllt ekstatisch, oder?
Ja, na klar.
Also, was ich mich so ein bisschen frage, ist, wie erkenne ich den Unterschied oder was ist jetzt der Unterschied, wenn die Reaktion des Kindes irgendwo die gleiche ist?
Was ist der Unterschied, wenn die Reaktion des Kindes die
Also der
gleiche ist?
Unterschied zwischen dem Schlaftraining und diesem Beispiel, was du gerade genannt hast. Ja,
Ja,
ich als
ganz, ganz
Vater nehme das.
einfach. Ganz, ganz einfach. Also ich rate Eltern immer, alles zu tun, was sie tun können, da zu sein. Das Kind auch natürlich auf den Arm zu nehmen, zu trösten, da zu sein einfach. Beim Schlaftraining geht es dazu, genau das zu ignorieren und dieses Bedürfnis nicht zu erfüllen, weil wir wollen ja, dass das Kind lernt, auch in der Nacht das nicht einzufordern, dass ich aktiv werden muss.
Und wenn ich aber jetzt, also das Beispiel, was du nimmst, das Kind wird 12-mal nachts gestillt und die Mutter sagt irgendwann, sie kann nicht mehr und jetzt nimmt der Vater das Kind dann. Ne? Das Kind wacht auf und der Vater steht jetzt mit dem Kind auf und trägt es durch die Wohnung und das Kind brüllt. Hat das Kind dann nicht ein Bedürfnis, was nicht erfüllt wird? Weil es will ja zur Mama.
Das
Wo
Kind hat
erkennst
in erster Linie Stress. Entweder hat es Hunger, das ist ein Bedürfnis, was ich stillen muss.
du?
Ein hungriges Kind wird nicht schlafen, vielleicht
Gut,
sehr
aber ich habe es
gut.
ja schon 11 Mal in der Nacht gestillt, also hat es
Genau.
keinen Hunger.
Aber das ist immer die erste Frage. Bin ich denn sicher, dass es keinen Hunger hat? Vielleicht hat es
Ja.
dreimal davor nur genuckelt und nicht getrunken. Also
Ja,
das muss
okay.
ich sicherstellen, dass es keinen Hunger hat. Wenn wir jetzt an Kinder denken, ich weiß nicht, 10 Monate aufwärts, die können auch mal eine halbe Banane nachts bekommen. Ne? Wenn es Hunger ist, muss ich auf jeden Fall was zu essen anbieten. Wenn es nicht Hunger ist, dann braucht es Nähe, Zuwendung, Körperkontakt, irgendeine Weiterschlafhilfe. Und natürlich bekommt ein Kind, das gewohnt ist, an der Brust weiter zu schlafen, bei Mama. Mama ist leider immer noch oft die allererste Wahl, gerade nachts. Also diese Bedürfnisse sind da. Dann geht es ja aber für mich darum, wie kann ich die Bedürfnisse anders befriedigen? Und auch ein Papa kann dieses Bedürfnis befriedigen. Vielleicht ist aber die 2 Uhr nachts Aufwachsituation nicht die beste Situation, das zu üben. Und vielleicht ist der Schritt auch ein bisschen groß. Vielleicht ist dann der Weg, erstmal zu sagen, pass mal auf, wir schaffen erstmal Schlafsituationen mit Papa, andere Einschlafsituationen, einfache. Morgens, Samstag, Sonntags morgens, perfekter Übungszeitpunkt für Väter. Die ersten Schläfchen des Tages sind bei den meisten Kindern die einfachsten. Nachts um 2 ist alles schwer. Da sind wir gestresst. Der Krach ist lauter durch das Weinen. Also alles ist schlimmer in der Nacht. Deswegen ist das für mich immer das Letzte, was wir lösen, die Nacht.
Okay, got it. Okay, das ist interessant. Also das heißt, wenn ich jetzt so eine Situation habe und das Kind brüllt wie am Spieß, dann würdest du auch sagen, hey, ist vielleicht ein bisschen viel. Wir gehen einen Schritt zurück und wir probieren. Also man orientiert sich dann schon bestenfalls an der Reaktion des Kindes irgendwo.
Wenn du jetzt bei mir im Coaching wärst mit deinem Baby, sagen wir 8, 9, 10 Monate, dann würde ich dir gar nicht raten, das so weit kommen zu lassen. Da würde ich dich erstmal fragen, ist das denn wirklich das, was ihr wollt? Ihr wollt an der Stillbeziehung was verändern. Die Stillbeziehung, Mama und Kind, das sind zwei Personen. Du gehörst gar nicht zu dieser Stillbeziehung. Bist du derjenige, der die Beziehung beendet oder verändert? Kann man so machen. Kann man sich aber auch mal genau überlegen, mal aus Sicht des Kindes, also wenn deine Schwägerin jetzt kommt und deine Beziehung mal in Frage stellt, ob das vielleicht zukünftig eine offene Beziehung sein sollte, dann wäre das für dich sicherlich auch ganz merkwürdig, dass es nicht deine Frau tut. Das ist mit der Stillbeziehung meiner Meinung nach was Ähnliches. Trotzdem kann es gut funktionieren, dass der Papa hilft, aber da muss ich vorher das vorbereiten, vernünftig.
Okay, wie? Also, das finde ich, das ist gut. Also, das ist ein guter Ansatz, wie wir an das Thema kommen. Wenn ich jetzt zu dir komme, wie arbeiten wir dann? Also, ich komme zu dir und sage, mein Kind, 10 Monate alt, schläft nicht gut, schläft einfach nicht durch, hat noch nicht einmal durchgepennt, schreit, wacht 5 Mal nachts auf, meine Frau kommt überhaupt nicht dazu zu schlafen, ist völlig überfordert. Und das wirkt sich auf unser Leben einfach so krass aus. Und wir wollten eigentlich in 2 Monaten mit der Kita anfangen und das sehen wir irgendwie nicht. Was können wir machen?
Wo wollt ihr denn hin? Würde ich dich als erstes fragen. Was ist das Ziel? Was wünscht ihr euch denn? Wenn ihr jetzt mal nicht so in eurer Bahn denkt, was gerade für dich möglich erscheint, sondern wenn du dir was wünschen kannst, was wünschst du dir?
Erholung. Also das Kind sollte irgendwie, also was heißt sollte, aber wenn wir es schaffen würden, dass das Kind 3, 4 Stunden am Stück schläft und dann vielleicht einmal aufwacht und dann nochmal 3, 4 Stunden am Stück schläft, dann könnten wir uns beide nachts ausreichend erholen und dementsprechend unser Leben leben.
Okay, dann würde ich dir sagen, dein Kind braucht die Fähigkeit, 3, 4 Stunden alleine klarzukommen. Vielleicht kannst du dir sogar vorstellen, da würden wir genauer reinschauen, was haltet ihr noch für darstellbar, was ist für euch zumutbar und wie alt ist das Kind natürlich, ne? Also immer abhängig davon würde ich auch sagen, dazu würde ich nicht raten. Aber sagen wir, das Kind ist 10 Monate alt, dann würde ich sagen, vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, nach 3, 4 Stunden das Kind bei euch ins Bett zu holen, damit es nochmal auch sich beschützter fühlt und wir in diesen Vertrauenstank einzahlen können. Wie schaffen wir es, dass es 3 bis 4 Stunden bis dahin alleine, zum Beispiel in seinem Zimmer oder im Familienbett schläft, damit ihr einen Feierabend habt, damit ihr gemeinsam essen könnt, was auch immer ihr euch wünscht? Was braucht es
Wozu
dafür?
würdest du nicht raten? Du hast gerade gesagt, ich würde dazu nicht raten.
Wenn ein Kind 6 Monate alt ist und die Mama würde mir sagen, so, ich möchte, dass es die ganze Nacht alleine in seinem Zimmer schläft, dann würde ich sagen,
Ach
überleg doch
so.
mal, ob das wirklich jetzt hier an der Stelle das Richtige ist, langfristig. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, dieser Vertrauenstank, den voll zu machen, zahlt auf die nächsten Jahre ein. Auf guten Schlaf, auf ein gutes Bindungsverhalten, auf ein gutes Urvertrauen. Also, wir tun nur Gutes, indem wir ermöglichen, dass Kinder sich die Sicherheit bei uns holen, besonders nachts. Nachts ist besonders gefährlich. Dazu würde ich nicht raten. Also dann würde ich auch ganz klar sagen, da bin ich wahrscheinlich auch nicht die Richtige.
Ja, genau, dazu habe ich noch mal ein, zwei Fragen. Und zwar wird immer wieder geraten, von Hebammen, von Ärzten etc., Kinderärzten, Gynäkologen vielleicht auch, dass das Kind nicht bei den Eltern im Bett schläft, weil die Gefahr besteht, dass man sich irgendwie drauflegt oder das Kind erstickt oder ähnliches. Mein Gefühl ist, dass das geraten wird von diesen Personen, um sich abzusichern. Weil wenn ich jetzt sage, und das gilt natürlich auch so ein Stück weit für uns beide jetzt hier, wenn ich jetzt sagen würde, lass das Kind auf jeden Fall bei dir im Bett schlafen und jemand macht es und legt sich aufs Kind drauf und das Kind stirbt, dann habe ich eventuell dafür irgendwie Verantwortung zu tragen und werde verklagt. Vor allem, wenn ich natürlich professionell bin, was wir beide hier jetzt nicht sind. Aber ich habe das zweite Kind hat immer bei uns im Bett geschlafen. So. Und ich werde das auch bei meinen Kindern in Zukunft immer so handhaben, weil ich überzeugt davon bin, dass, also ich lege mich doch nicht auf mein Kind drauf. So, das passiert einfach nicht, ne? Und es sei denn, ich ziehe mir abends irgendwie eine Flasche Whisky rein oder so, was aber eben auch nicht passiert. Und genau das ist auch etwas, was ich immer ganz klar sage, wenn man betrunken ist, macht es durchaus Sinn, auf dem Sofa zu pennen. So. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, oder? Und das Zweite ist
Wollen wir erst
bei,
beim ersten bleiben, bevor wir uns verzetteln?
wenn du das brauchst, ja, dann bleiben wir erstmal beim
Du
Ersten.
hast das jetzt so schön dargestellt. Natürlich raten offizielle Stellen dazu, das Kind in ein Beistellbett zu legen. Also es soll ja schon im Zimmer der Eltern schlafen. Beistellbetten haben mittlerweile tolle Möglichkeiten für Leute, die Angst haben, sich draufzulegen und so weiter und so weiter. Ich glaube schon, dass man ein bisschen was berücksichtigen kann, um das Schlafen für alle, gerade für die ganz, ganz kleinen Mäuse, sicher zu gestalten. Ich kenne kaum Eltern, die sagen, wir trauen uns nicht, das Kind ins Bett zu nehmen, denn mit den Wochen und Monaten wird man ja auch sicherer und man merkt, wie läuft die Nacht und so weiter. Ich kann mich erinnern, dass ich im Wollpullover geschlafen habe, weil ich mich nur bis zur Hüfte zugedeckt habe am Anfang, ne? Weil das ja so als gefährlich eingestuft wird, dass die Decke vor die Nase kommt und vor den Mund. Das finde ich alles gut. Sämtliche Rauschmittel brauchen wir nicht drüber reden. Derjenige gehört nicht ins Bett mit dem Kind. Aber grundsätzlich finde ich sollte eine Lösung finden, mit der ich mich als Mutter sicher und wohl fühle, weil sonst überträgt es sich wieder direkt aufs Kind und das schlägt sich auf seine Nachtruhe. Bei uns hat ein riesengroßes Stillkissen in der Mitte gelegen, weil mein Mann auch die Angst hatte, dass er vielleicht irgendwie die Decke drüber oder keine Ahnung was. Es ist nie irgendwas derartiges passiert, aber zur allgemeinen Sicherheit hatten wir ein Stillkissen in der Mitte.
Ja, das ist natürlich ein interessanter und wichtiger Punkt, dass die Eltern sich auch wohlfühlen und sicher fühlen müssen. Ich will so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass teilweise Dinge geraten werden und nur weil sie mir geraten werden, heißt das nicht, dass ich sie auch unbedingt so machen muss, weil ich sollte immer gucken, warum rät mir das jetzt ein Kinderarzt, ne? Okay, zweites Thema. Mir wurde geraten, mein Kind alle 4 Stunden aufzuwecken und zu stillen. Und ich habe ganz klar das Gefühl, dass bei diesem Kind, dadurch, dass wir das gemacht haben, sich das Schlafverhalten des Kindes massiv verschlechtert hat. Das kann Zufall sein, aber es war so ein Gefühl von mir, weil das Kind, meine erste Tochter, die hat eigentlich super gepennt, bis wir angefangen haben, sie zu wecken nach 4 Stunden und dann wurde es scheiße. Was
Könnte
sagst
aber
du
auch
dazu?
Zufall sein. Das könnte. Also wie alt ist das Kind? Erste Frage.
Das war da noch ganz, ganz klein, 3 Monate,
So,
vielleicht
siehst du, guter
noch jünger.
Punkt. Sehr guter
Vielleicht noch
Punkt.
jünger.
Ihr fangt an,
So
sie zu
genau weiß ich es
wecken.
nicht mehr, ist 8 Jahre her, ne?
Naja, sagen wir, sie ist 3 Monate alt. 10 Wochen, 12 Wochen, 10, 12 Wochen, sagen wir mal. So, ihr bekommt diesen Rat, ihr fangt an, sie zu wecken. Zur Ernährung kann ich fachlich nicht sagen. Ich halte es immer so für. Ein normal zunehmendes Kind muss ich nicht unbedingt
Nee,
wecken,
es ging
aber
nicht
es
um
geht ja auch um
Ernährung.
Stillen und es geht ja auch um Milchproduktion. Also das hat so viele
Nee,
Faktoren, mit denen ich mich nicht wirklich gut auskenne.
es ging tatsächlich um, ah, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen, aber es geht tatsächlich um, ich glaube, es geht um den plötzlichen Kindstod dabei.
Was?
Um
Nein.
dem, ich glaube,
Echt?
darum ging es, dass das Kind nicht plötzlich aufhört zu atmen, dass man es mal kurz weckt, dass es, genau, dass es irgendwie wieder. Ja, genau, ich bin ziemlich sicher, darum ging es. Also um den plötzlichen Kindstod zu vermeiden, es hat uns natürlich eine Heidenangst gemacht. Ja, der ganze Instinkt sagt, ey, lass das Kind pennen. Wenn das Kind pennt, dann pennt das. Und dann hörst du, ja, das Kind kann aber sterben, wenn du es nicht aufwächst.
Okay, kann ich nicht zu sagen. Meine Meinung dazu wäre, mein Gefühl dazu wäre, wahrscheinlich seid ihr dann in die 4-Monats-Regression gestolpert, also den Moment, wo es das erste Mal haarig wird, wo sich das zyklische Schlafen einstellt. Also der Schlaf verändert sich da ganz massiv. Häufigeres Aufwachen ist die Folge oft. Kann sein, dass das einfach entwicklungsbedingt war, diese Veränderung, die ihr da festgestellt habt. Ich bin keine Hebamme und keine Stillexpertin. Ich sage immer, wenn das Kind normal zunimmt, wenn es gesund ist, wenn alles gut ist, dann darf ich auch ein Stück weit darauf vertrauen, dass es sich um sich kümmert. Also, dass es schläft, wenn es schlafen muss, und weiter schläft, wenn es noch weiter schlafen sollte. Eine Alternative hätte vielleicht sein können, ein Kind anzuwecken. Also nur zu warten, bis es sich regt, irgendwie mal, dass es in den Leichtschlaf kommt, weil du es zum Beispiel ein Stück weit geschuckelt hast oder so, dass es dann ein bisschen aufdämmert und wieder weiterschläft und dass es nicht direkt ganz wach wird.
Ja,
Aber
genau
ja.
so haben wir das auch versucht. Das hat leider so semi funktioniert. Also wir haben
Okay.
dann eigentlich im Grunde einfach das Kind angelegt, ne? Und aber trotzdem hat das. Ja, aber wie, das stimmt schon auch. Es kann schon durchaus sein, dass es einfach Zufall war. Genau, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Okay. Gut, das war jetzt ein Exkurs. Ich bin nach wie vor bei dir im Coaching.
Okay.
Kind ist 10 Monate alt. Wir haben jetzt dieses Ziel. Würdest du denn auch sagen, ist das überhaupt ein gutes Ziel?
Ich finde, das ist ein sehr gutes Ziel. Man muss ja mal überlegen, wir wollen ja alle bedürfnisorientiert heute sein, und bedürfnisorientiert unsere Mäuse erziehen. Und da frage ich mich ja immer, was zeige ich denn, was bringe ich einem Baby bei, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse, abends nochmal 2 Stunden mit dem Partner zum Beispiel, wenn ich das komplett hinten anstelle über Jahre. Ich finde das ganz aufopfernd, was viele Eltern da veranstalten. Also es wird wirklich sehr viel Aufwand betrieben, um dieses Schlafbedürfnis des Kindes an allererste Stelle zu stellen. Aber was macht das mit einer Familie? Was vermittelt das einem Kind? Also sage ich immer, was ist denn dein Bedürfnis? Und was braucht es denn, damit dieses Bedürfnis zumindest mal ein Stück weit befriedigt wird? Elternschaft bedeutet, seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr zu 100% zu erfüllen, meiner Meinung nach. Aber was braucht es denn, damit ich irgendwie entspannt bin, zufrieden bin und irgendwie durch die Tage komme, damit es sich nicht nur nach Überleben anfühlt? Und da finde ich sehr realistisch zu sagen, 3, 4 Stunden brauche ich abends mal. Mit 10 Monaten.
Okay, ja, okay, wunderbar. Wie würdest du denn dann ansetzen oder wie sollten Eltern dann ansetzen, die jetzt zuhören und vielleicht in so einer Situation sind?
Ja, es gibt ja immer so 3, 4 Schritte, die wir machen können. Zuerst mal würde ich empfehlen, wir schauen mal auf den Tag. Stimmt denn die Tagesstruktur? Also bereiten wir das Kind gut auf die Nacht vor? Geht es übermüdet in die Nacht oder hat es am Tag viel zu viel geschlafen, sodass einfach nicht mehr genug Schlaf für die Nacht übrig ist? 10 Monate, ne? Das gilt nicht für Kinder mit 5 Monaten zum Beispiel. Aber das ist schon so ein Punkt, wo wir darauf schon schauen können, ne? Passt denn unser Tag, damit die Nacht auch überhaupt gut werden kann? Das ist das Erste, was ich mache mit den Familien, ne? Zu checken, passt die Anzahl der Tagschläfchen, passt die Dauer der Tagschläfchen? Können wir beim Tagschläfchen schon irgendwas üben, ne? Zum Beispiel mal 2 Schlafzyklen alleine zu verknüpfen, ohne dass ich reingehen muss. Das ist was, das kann ich am Tag üben. Ich möchte das in der Nacht unbedingt haben, da ist es sehr, sehr wichtig, aber üben kann ich das auch am Tag ohne Probleme. Ja, so würde man da rangehen und schauen, dass das Kind immer besser darin wird, seine Schlafzyklen zu verbinden. Denn das ist es am Ende. Ne? Bis wir sterben, wachen wir nach jedem Schlafzyklus auf. Und wenn wir es dann nicht alleine in den nächsten Schlafzyklus schaffen, dann muss Mama helfen kommen oder Papa. Und wir wollen, dass Mama jetzt nicht zu Hilfe gerufen wird, weil das Baby gesagt hat, ach, ich drehe mich nochmal um. Ich schaffe noch ein bisschen.
Okay, das heißt, ich schaue mir erstmal den Tag an, hast du jetzt gesagt, ne? Ich muss darauf achten, dass das Kind am Tag nicht zu viel schläft, hast du angedeutet. Das war jetzt eine ganze Menge für mich. Mein Hirn qualmt gerade ein bisschen. Wenn das Kind ganzen Tag über natürlich viel zu viel pennt, ist es abends nicht müde, okay. Dann kann es aber doch auch sein, dass es zu wenig schläft. Ich habe diesen schönen Satz von meiner Frau gehört, den sie irgendwo gehört hat. Schlaf fördert Schlaf.
Genau.
Du nickst, okay?
Ja, voll. Schlaf fördert Schlaf. Also, dass ein Kind zu viel am Tag schläft, ist ganz selten, habe ich in meinen Beratungen, in meinen Coachings quasi nie. Es gibt Kinder, da ist es so, oder es ist mal ein paar Tage so, aber das ist selten das Dauerproblem. Also Kinder zu wecken, weil man sagt, oh, es hat jetzt aber schon 1,5 Stunden geschlafen, möchte ich immer erstmal mit Vorsicht genießen.
Hm.
Zumindest, wenn wir jetzt hier weiterhin bei 10 Monate sind, ne? Wenn wir
Ja,
Richtung
bis zu
2
welchem
Jahre zum
Alter?
Beispiel kommen, ich sag mal, wenn wir ab 18, 19, 20 Monate, da haben wir nur noch einen Mittagsschlaf, wenn der dann 4 Stunden dauert zum Beispiel und ich habe ein Kind mit 13 Stunden Gesamtschlafbedarf, da bleiben mir 9 Stunden für die Nacht, ne? So einfach kann man es dann rechnen. Aber da sind wir schon ganz, ganz woanders von der Hirnreife und von diesen. Von der Energieverteilung über 24 Stunden. Mit 10 Monaten, da muss ein Kind genau gucken, wo sind meine Tankstellen über den Tag. Ne? Also zu viel schlafen ist bei den allermeisten nicht das Problem. Übermüdung ist häufiger. Also dass das Kind einfach nicht schafft, sich über Tag den Schlaf zu nehmen, den es braucht. Unter anderem, weil vielleicht die Anzahl der Tagschläfchen nicht stimmt. 10 Monate, 2 Tagschläfchen, nicht nur eins. Auch wenn Oma Erna erzählt, dass Opa Günther aber nur jetzt mit 7 Monaten schon nur noch ein Schläfchen gemacht hat. Ja, also das.
Ja. Ja, geil. Wichtiger ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls. Und hier kommt dann ja das gute alte Tragetuch gegebenenfalls ins Spiel. Ich mache teilweise auch so Geburtsvorbereitungskurse für Väter, beziehungsweise ich mache nicht den ganzen Kurs, sondern ne, so ein Väterabend hier halt für meine Frau, ne, die dann die Kurse macht.
Ja, sehr cool.
Und was ich den Vätern immer sage ist, und wir haben vorhin schon damit angefangen, dass ich die Bedürfnisse des Kindes so ein bisschen durchspiele. Da geht es jetzt natürlich um noch jüngere Kinder, ja, also so in den ersten Lebensmonaten erstmal. Aber ich sage immer, geh doch einfach mal durch, was kann das Kind haben? Das Erste, was ich immer gucke, ist Hunger. Und da hast du schon gesagt, ich muss natürlich gucken, hat es Hunger? Das heißt, wenn es gerade gestillt wurde und auch ordentlich getrunken hat, dann hat es offensichtlich keinen Hunger. Das ist immer so Punkt 1. Punkt 2 ist Verdauung. Es könnte Verdauung haben, Verdauungsprobleme haben und also wenn es heult, wohlgemerkt, ne, wenn das Kind heult. So. Unabhängig jetzt davon erstmal, ob es müde ist. So, wenn es Verdauungsprobleme hat, dann ist meine Erfahrung, kann ich so ein bisschen was machen. Aber irgendwo sind mir am Ende auch die Hände gebunden. Ja, ich kann so ein bisschen den Bauch streichen, ich kann hier mit den Beinchen schöne Gymnastik machen und eventuell kommt dann auch mal ein Furz raus oder wenn ich Glück habe, auch Hardware und dann ist das Thema erledigt. Okay, manchmal ist es einfach so, dann dauert es halt ein bisschen. Dann habe ich eventuell das Bedürfnis nach sowas wie Abwechslung, was natürlich jetzt wieder erst bei etwas älteren Kindern gilt, aber vielleicht möchte das Kind mit irgendwas spielen, will irgendwie einen Impuls. Ja, das erlebe ich dann, wenn mein Kind irgendwie heult und ich nehme es auf den Arm und es heult weiter und ich gebe ihm irgendwas in die Hand und es ist super happy und selig und spielt. So, vielleicht braucht es was in, also ich gebe dem Kind was in die Hand. So, wenn das auch nicht hilft, dann. Vielleicht vergesse ich jetzt in der Situation hier was, aber dann gibt es Müdigkeit, Nähe, Wärme, Kälte, also Temperatur. So. Und das kann ich eigentlich alles abdecken mit einer Handlung, nämlich indem ich das Kind zum Beispiel ins Tragetuch nehme. Ja, weil dann hat es Nähe, es hat Wärme und es kann schlafen. Oder dass ich mich mit dem Kind, dass ich das Kind einfach auf dem Arm trage und oder mich mit dem Kind hinlege oder ähnliches. Das heißt, also ich habe einfach festgestellt, dass es den werdenden Vätern hilft, so eine Checkliste zu haben. Ja, wir Männer wollen ja immer so Checklisten haben.
Was
Genau,
du
was
jetzt
sagst du
nicht
da?
genannt hast und was ich wichtig finde, ist Überreizung. Hast du nicht genannt als Grund für Weinen. Und das ist, glaube ich, häufiger, als man meint. Auch da bin ich jetzt wieder nicht die Fachfrau dafür. Die Erfahrung zeigt mir aber, dass das oft ein Punkt ist. Was auch ein Grund ist, zum Beispiel für dieses Aufwachen nach 30, 40 Minuten am Abend, ne? Kennen wir auch alle. Gerade eingeschlafen, dann kommt es nochmal. Überreizung, Reizverarbeitung. Und auch da hilft wieder das Tragetuch, also Der Schluss, den du gezogen hast, ist schon komplett richtig, aber das Tragetuch führt ja auch dazu, dass das Baby zu mir gewendet ist und nicht mehr so viel hat, was es auf es einprasselt. Ne? Wir sind vorher so oft mit dem Fliegergriff unterwegs, wo das Kind alles sieht, also alles rauf, ungefiltert. Und das führt dann doch oft leider nicht zu der Beruhigung, die wir uns wünschen. Überreizung ist ein großer Punkt und zwar nicht nur in den ersten Lebenswochen.
Ja, deswegen drehen wir das Kind mit dem Gesicht zu uns im Tuch. Ne? Das sehe ich
Genau.
auch immer wieder, dass Leute das anders machen. Meine Frau erst recht, die sagt dann immer, Philipp, guck mal, da ist wieder einer. Ne? Die dann das Kind nach vorne gucken lassen mit 5 Monaten. Und genau, dann kann das Kind im Tuch nicht einpennen, gegebenenfalls. Ne? Und genau, deswegen drehe ich das Kind zu mir, damit es die Möglichkeit hat, sich zu verkriechen im Tuch. Ne? Das kann ich ja dann auch, wenn ich es richtig binde, schön so ein bisschen halb über den Kopf ziehen.
Genau.
Dann kann es sogar den Kopf drehen und ins Tuch reindrehen, wenn es will. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass Eltern dann so sagen, und da muss man natürlich individuell darauf gucken, dass Eltern sagen, ich möchte mein Leben nicht verändern. Ich nehme das Kind überall hin mit. Also ich mache die gleichen Sachen, die ich sonst auch mache. Und ich habe zum Beispiel mal eine Bekannte, sage ich jetzt mal, aus irgendwo hier 20 Kilometer entfernt mit dem Auto abgeholt um 23 Uhr, weil sie mit ihrem halb Jahre, 6 Monate alten Baby aus dem Zug ausgestiegen ist, weil es den Zug zusammengebrüllt hat, weil die mit dem Kind nach Köln gefahren ist zu Freunden. Ja, also hier von Bonn nach Köln. So, das heißt, ich gehe mit meinem Kind abends dahin. Das Kind sollte vielleicht um 8 Uhr schlafen, ist vielleicht um 8 Uhr müde, vielleicht auch nicht, aber vielleicht schon. Und ich hänge mit dem Kind bei irgendwelchen Leuten, ja, wo es neue Gerüche kriegt, wo Erwachsene die ganze Zeit labern. Das heißt, das Kind hört die ganze Zeit was, wo Musik läuft, wo Gläser klirren, ja, wo neue Menschen sind, neue Farben, neue Eindrücke. Und dann setze ich mich um 23 Uhr mit dem Kind in Zug im Kinderwagen und das Kind heult, dann brauche ich mich nicht wundern irgendwo, ne? Und ich habe das bei beiden Kindern erlebt, dass auch allein schon Besuch zu bekommen bis zu einem gewissen Alter eine extreme Reizüberflutung für ein Kind sein kann. Und da viele nicht mit umgehen können, weil sie entweder sagen, ich will einfach weiter so leben wie bisher. Ich sehe das gar nicht ein. Ne? Ich fahre trotzdem auf die Party, dann setze ich dem Kind halt Kopfhörer auf. Oder die halt nicht in der Lage sind, der Familie eine Grenze zu setzen und zu sagen, hier, Mama, Papa, wie hast du sie genannt? Oma Erna oder so, ne? Ihr könnt gerne mal für eine Stunde kommen, aber dann ist Feierabend und ihr seid bitte auch um 18 Uhr wieder raus, damit das Kind noch 2 Stunden hat, um runterzukommen. Genau, also Reizüberflutung ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt.
Was wir jetzt vielleicht noch nicht besprochen haben, ist, dass Schlafen und Regulation und so weiter auch so ein bisschen kulturell bedingt ist, ne? Also du hast dieses Beispiel gerade genannt mit der Dame, die nach Köln gefahren ist. Ein Kind, was das jede Woche dreimal macht. Es gibt ja durchaus Kulturkreise, da ist es ganz normal, mit einer großen Familie zu leben. Die Kinder schlafen unterm Tisch abends um 9 irgendwie ein. Und es ist völlig harmonisch und das läuft. Das hat ein bisschen auch was damit zu tun, wie gewohnt ist so eine Situation. Bringt mich auch nochmal zu einem anderen Thema, vielleicht auch ins Thema Tragetuch. Ich rate Familien auch immer, alles, was du nicht mehr übst, das wird dein Kind auch irgendwann nicht mehr können. Also schlafen in der Trage muss ich schon noch irgendwie ein, zweimal die Woche anbieten, wenn ich das als Worst-Case-Lösung haben möchte für Zahnschmerzen, für krank, für Fieber, keine Ahnung was. Wenn die Trage funktionieren soll, muss ich sie auch ab und zu mal zum Einsatz bringen. Weil wir kommen ja oft dahin, ich in meinen Beratungen komme oft dahin, dass das Kind dann irgendwann super im Bett schläft und die Mama sagt, okay, ich mache jetzt hier jede Schläfchen im Bett, weil dann habe ich eine Pause zu Hause auf meiner Couch. Das ist auch ein super Ziel, soll man auch gerne machen. Aber diese Zugfahrt und Schlafen im Kinderwagen und so weiter, das sind alles Dinge, wenn ich das nicht mal im fitten Zustand übe, morgens um 10, ne, dann wird das abends um 11 natürlich auch ein Fiasko geben.
Ja, und ich glaube, also ich will da noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Es ist ja ein Unterschied. Also das Kind gewöhnt sich ja an diese Reize. Ne? Das ist ja im Grunde das, worum es geht. Also ich glaube, Geruchssinn ist sehr, sehr stark bei so einem Kind in dem Alter und auch das, was es hört. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Morgen um 10 beispielsweise erstmal, wo ich fit bin, im Kinderwagen liege, dann fange ich an, mich daran zu gewöhnen und dann fühle ich mich da wohl und dann kann ich da auch schlafen. Ja, und das gilt auch natürlich für, wenn jetzt jeden Tag immer die 5 Leute aus der Familie kommen, weil wir alle unter einem Dach wohnen. Wenn ich aber heute nach Köln fahre und morgen kommen die Freunde zu mir und übermorgen bin ich dann in Düsseldorf und dann bin ich 3 Tage auf einem Festival, dann ist das für ein Kind eben sehr, sehr viel hin und her. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich damit eventuell meinem Kind ein Stück weit Urvertrauen nehme, weil auch das zu einer Unsicherheit führt. Weil ich nie weiß als Kind dann, wie ist es jetzt heute? Also ich habe diese Konstanz nicht drin. Ne? Und dann muss ich natürlich auch gucken, klar, wenn ich von solchen Kulturkreisen spreche, zum Beispiel, ne, und ich bin auch davon überzeugt, dass es total geil ist, wenn ich 10 Leute in einem Haus habe und das Kind wächst direkt in so eine Familie rein mit 5 anderen Kindern oder noch mehr, wunderbar. Nur mein Leben als Vater muss ja auch dazu passen. Ja, das heißt,
Richtig,
wenn
ja.
mein Kind dann um 9 unterm Tisch einpennt und dann erst um 10 oder 11 im Bett liegt, dann pennt es gegebenenfalls auch bis 10 Uhr morgens. Und das muss halt für mich machbar sein, ne? Und das heißt, ich kann nicht, sollte nicht einfach sagen, mein Leben verändert sich jetzt nicht und ich sehe das gar nicht ein. Ich nehme das Kind einfach überall hin mit. Wobei auch hier hängt es, glaube ich, immer viel vom Vibe ab. Und ich muss einfach auch das Kind beobachten, ne? Also ich habe es auch schon erlebt, dass Kinder das unglaublich gut mitmachen und dass Eltern wirklich einfach total entspannt dabei sind und total liebevoll und trotzdem die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen, das Kind dann zum Beispiel immer in der Trage haben, wo es dann auch wieder die gewohnten Gerüche und die Ruhe hat und man dann auch mal sagt, hey, ich gehe jetzt mal gerade eine Stunde raus von der Party und gehe mit dem Kind spazieren und dann pennt es ein und dann komme ich wieder zurück. Ja, also genau, im Grunde müssen wir da natürlich immer wieder auch aufs Kind gucken.
Mir passiert
Disclaimer.
eigentlich immer so ein bisschen Gegenteiliges. Und zwar fragen mich Eltern, ja, also in 6 Wochen heiraten wir oder heiraten Freunde. Und also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich, ich muss eigentlich absagen, weil das wird auf gar keinen Fall gehen, dass ich irgendwie ein Stündchen da teilnehme, aber das ist alles viel zu viel. Und dann sage ich immer, ja, pass mal auf, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Wir haben ja alle, also die Mamas und oder Eltern, mit denen ich zu tun habe, die haben einen sehr strukturierten Alltag, Rituale, Routinen, das ist alles sehr, sehr wichtig für Babys. Aber was ist denn so schlimm, wenn wir mal davon abweichen? Also da mache ich auch immer Mut und sage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ihr habt eine wilde Nacht, ihr habt den nächsten Tag einen wilden Tag und dann ist auch alles wieder gut. Ja, vielleicht muss man da einfach eine Balance für sich finden, die 80-20 beinhaltet oder irgendwie 90-10, ne? Eine feste Routine, die auf die Bedürfnisse der Kinder einzahlt. Und dann darf es auch mal eine Abweichung sein, ne? Die irgendwie zumutbar ist. Wie du schon gesagt hast, tragen ist immer, immer richtig gut. Ich hatte letztens eine Familie, die haben geheiratet und dann haben sie sich einen Wohnwagen organisiert, damit die Tochter in dem Wohnwagen dann nachts mit Oma oder abwechselnd beaufsichtigt ein Bett hatte zum Schlafen. Fand ich eine super Lösung.
Super Punkt. Richtig, finde ich super geil, dass du das sagst, weil ich bin da gerade aus der einen Richtung gekommen. Total richtig. Weil wir ja auch darauf achten müssen, hast du auch schon gesagt, dass wir als Eltern noch unser Leben haben, ne? Und wenn ich dann als Vater oder Mutter irgendwie völlig in der Depression lande, weil ich niemanden mehr zu Gesicht bekomme und weil ich die ganze Zeit gestresst bin, weil, oh Gott, mein Kind könnte weinen oder aufwachen, genau, ist das einfach alles andere als förderlich, ne? Also hast du dann auch viel so, machst du viel sowas wie Mentaltraining? Also man sagt ja, entspannte Eltern haben entspannte Kinder. Was
Oh
sagst du denn zu
ja,
dem Satz?
finde ich schwierig. Also ich habe selber oft gehört, du musst dich einfach mal entspannen, ja, dann wird er auch schlafen. Und ich hätte jedes Mal zuschlagen können, weil ich gedacht habe, also ich habe wirklich alles probiert und ich weiß alles. Und also mein eigenes Kind, da bin ich halt auch nur Mutter und der schläft auch nicht. Der ist ein super sensibler Schläfer, unser Sohn. Und ich muss viel dafür tun, dass wir ruhige Nächte haben. Also es ist durchaus meine Kindergärtnerin, die jeden Tag verdreht die Augen, wenn ich frage, wie lange hat er denn geschlafen? Sagt er, ja, sagt sie ja, 70 Minuten und 30 Sekunden. Und macht sich lustig, weil ich das immer so genau wissen will. Für mich macht das aber den Unterschied, ob wir entspannt in die Nacht gehen oder mit einer Stunde Gewusel. So, und dann ist es mir nicht so blöd zu fragen. Entspannte Eltern haben entspannte Kinder, stimmt bestimmt zu einem ganz, ganz großen Teil. Aber wie viel habe ich wirklich in der Hand, ob ich entspannt bin? Wenn ich weiß, das ist hier alles Chaos und es belastet mich und ich würde so gerne mal wieder einen Kaffee trinken gehen, abends mit einer Freundin oder was weiß ich, mal in die Sauna gehen oder eine Runde spazieren gehen, aber ich kann dieses Haus nicht verlassen. Ja, wie soll ich denn da super entspannt und in meiner Form sein?
Ja, finde ich eine gute Antwort, weil ich glaube nämlich auch, dass es stimmt. Ich glaube ja, entspannte Eltern haben entspanntere Kinder,
Genau.
aber man kann nicht einfach sagen, entspann dich. Ne? Also das ist irgendwie das, was daran so ein bisschen aggro macht. Entspann dich doch einfach. Ne? Mein Nervensystem ist gerade voll auf Anschlag und du sagst, entspann dich. Aber was ich erlebt habe, kleine Anekdote aus dem Gruppencoaching, was ich gerade habe, wo es darum geht, wo es ging in einer Session um Bewusstsein, darum, meine Frau zu fühlen, wie ich das nenne, meine Kinder zu fühlen. Also ich gehe wirklich in so eine Bindung rein und hau 100% Fokus auf das Kind und sehe das und bin nicht irgendwie mit den Gedanken woanders und gehe, ne? Und dann arbeite ich auch mit Atemtechniken. Es führt jetzt alles ein bisschen zu weit, aber ich fühle beispielsweise die Liebe in meiner Brust, mach die größer, mach die stärker, richte die auf das Kind, fühl das Kind, geh wirklich voll rein in so einen bewussten Zustand. Und dann hat ein Vater, der konnte da viel mit anfangen, der hat gesagt, ja, genau das habe ich gemacht, als unser Kleiner geschrien hat und nicht pennen konnte. Dann habe ich, so hat er irgendwie so einen Kurs gemacht oder so und hat dann, oder irgendwas gelesen, weiß ich nicht mehr, und hat dann dieses Kind auf den Arm genommen und es einfach gefühlt. Und ich habe das auch viel gemacht, habe dann zum Beispiel gesummt, aber mehr für mich als fürs Kind und bin in so einen meditativen Zustand reingekommen. Und ich glaube, dass man mit sowas auch arbeiten sollte, sofern man das kann natürlich, ja, wenn ich dann da jedes Mal rausfliege, weil ich ultra gestresst bin, dann ist es auch nicht das Richtige. Dann braucht das Kind vermutlich irgendwas, wenn es weiterhin ohne Ende schreit. Aber wenn ich in der Lage dazu bin, das kann man ja trainieren, mein Nervensystem zu beruhigen, mich ein bisschen zu entspannen, dann ist das sicherlich auch hilfreich.
Richtig guter Punkt, finde ich. Du hast gesagt, du hast gesummt, aber mehr für dich. So, genauso ist es auch. Also Kinder verknüpfen akustische Reize nicht bei weitem, nicht so, so emotional wie alle anderen Reize. Also stillen dieses Gefühl im Mund, getragen werden, die Bewegung, Körpernähe, gehalten sein, beengt sein. Das sind ja alles auch so Einschlafhilfen. Und so auch Regulationsmechanismen. Das, was die hören, ist nicht so krass, verknüpft. Aber du fängst an zu atmen, anders zu atmen, ruhiger zu atmen, dich selbst zu regulieren. Das ist Koregulation. Wenn ich es schaffe, mich zu regulieren, dann schaffe ich es auch am ehesten, das Kind zu regulieren oder dem Kind anzubieten, sich über mich zu regulieren. Ein Zitat, was ich da, oder ein Zitat, ein Spruch, den ich immer dazu bringe, ist zu sagen, stell dir vor, du bist ein Schwamm. Ja, und wenn der Schwamm komplett nass ist und trieft, dann kann ich vom Kind nichts mehr aufnehmen. Wenn der aber ausgewrungen ist, dann kann ich sagen, komm, gib mir was. Ne? Ich kann hier noch was aufsaugen von dir und ich kann dir helfen. Richtig wichtiger Punkt. Wenn ich selbst dazu komme, zu atmen und ruhig zu werden und mich zu regulieren, egal mit welcher Technik man das macht, ist das immer super hilfreich. Und wenn man es mal andersrum betrachtet, wenn ich zum Beispiel gerade mit meinem Baby übe, im Liegen einzuschlafen, Baby reagiert doll darauf, da ist ein doller Protest, und ich merke, das macht mich jetzt, das macht bei mir was, ne? Ich koche jetzt hoch und was, wie lange soll ich noch? Und das Karussell fährt an, ne? Das Gedankenkarussell fährt an. Ich kriege mich selber nicht mehr in diese totale Entspannung, die es braucht, damit mein Kind mir folgen kann in einen neuen Weg. Dann kann ich aufhören. Weil wenn ich mich nicht mehr regulieren kann, kann ich es vom Kind erst recht nicht verlangen. Ne?
Ja. Ja, geiler Punkt. Da kommen wir dann im Grunde auch zum Vater. Aber ich habe vorher noch eine Frage. Und zwar, was hältst du von, ne, wo wir beim Thema Geräuschen sind, von so weißes Rauschen-Apps oder von Föhn oder Staubsauger etc.?
Wenn es hilft, kann es eine gute Unterstützung sein. Ich frage die Eltern halt immer, warum, wer braucht das? Wer braucht das? Beruhigt es dich? Oder haben wir zum Beispiel unten noch zwei Kleinkinder, die toben und Lärm machen und das hilft dem Baby einfach in eine Ruhe zu kommen zum Schlafen? Dann finde ich es gut. Also wenn ich Berliner Altbau habe und draußen fährt, keine Ahnung, tobt der Verkehr, dann finde ich sowas eine ganz gute Option, um irgendwie eine Ruhe zu schaffen, damit das Kind nicht immer wieder von so rausstechenden Geräuschen, also wir wissen wenn, zum Beispiel, wenn Kinder spielen, dann sind das oft so spitze Geräusche, die immer wieder so unvermutet kommen. Das macht es auch wirklich schwer zu schlafen. Da finde ich das gut. Und auch gerade in den ersten Lebenswochen und Monaten kann das eine gute Hilfe sein, weil es ja irgendwie an den Mutterleib erinnert und ja, einfach hilft, sich behaglich zu fühlen. Wenn ich merke, ich brauche das eigentlich nicht, das ist nur für mich, dann würde ich es ausmachen. Weil du bist irgendwann darauf angewiesen, dass es immer läuft. Also auch so ein Schlummerotter oder, es hilft nicht wirklich beim Schlafen.
Ich erlebe das immer mal wieder, dass Kinder, oder höre das, ne, ja, erlebe das schon auch, dass Kinder, sorry, ich bin echt noch nicht richtig da, Kinder schreien und dann machen die Eltern Staubsauger an oder einen Föhn an und das Kind hört sofort auf zu schreien und entspannt sich. Woran liegt das? Also ich habe dann mal gelernt, das erinnert das Kind an die Geräusche im Mutterleib.
Oder es holt irgendwie, also bei mir ist es so, wenn ich einen Podcast anmache. Ich höre so viel Podcast und kann dabei instant einschlafen. Also es holt irgendwie meine Gedanken ab, kanalisiert die auf was anderes und das hilft. Ich weiß nicht, wo da die Wahrheit liegt. Es funktioniert auf jeden Fall für viele Kinder sehr gut. Blöd ist halt, wenn wir nachts dann viermal den Staubsauger anmachen müssen, ne? Da sehe ich die Eltern dann und dann sage ich, ja, wer braucht denn den blöden Staubsauger? Macht es dich ruhig, weil du weißt, es wird gleich funktionieren, weil es in den ersten paar Wochen vielleicht gut funktioniert hat. Ist das vielleicht schon der Schlüssel? Macht es die Eltern ruhig und darüber das Kind? Manchmal ist es auch so rum, ne?
Ja, okay, interessant. Gut, dann, du hast gerade gesagt, der Schwamm, ne? Den muss ich hin und wieder mal ausdrücken. Dafür ist ja sehr cool, wenn ich mich abwechseln kann. Ne? Also Mutti ist mit dem Kind im Zimmer, kommt raus und sagt, nimm's, ich kann nicht mehr.
Ist mir egal, was du machst, nimm's.
Genau. Und Papa übernimmt und macht so lange, ne? Die Mutter kann ihren Schwamm ausdrücken und der Vater kann aufsaugen. Und dann wechselt man sich wieder ab. Du hast ja anfangs auch gesagt, das ist schön, dass du hier bist, weil wir die Themen so ein bisschen verknüpfen können. Welche Rolle spielt jetzt insbesondere der Vater? Was ist so deine Erfahrung?
Eine viel zu kleine, das ist meine Erfahrung. Das ist der Grund, warum wir eigentlich überhaupt miteinander in Kontakt gekommen sind, weil zum einen habe ich es selber erlebt. Also mein Mann hat lange, auch durch mich mitverschuldet, am Schlaf unseres Sohnes keinen Anteil gehabt. Also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das zulassen konnte überhaupt und irgendwie das Vertrauen auch haben konnte, dass jetzt hier nicht die Welt zusammenbricht, wenn er mal den Kleinen etwas unruhiger und mauliger ins Bett bringt, als ich das mache. Und zum anderen höre ich das halt, also in 9 von 10 Gesprächen, wenn ich da frage, was ist der Wunsch? Ja, der Papa soll ihn bitte auch mal ins Bett bringen können. Es funktioniert leider nicht. Nicht einfach so in ganz, ganz vielen Familien, wo das Schlafen ein Thema ist, ne? Also es gibt genauso viele Familien, wo das super klappt. Zwillingseltern, da klappt es immer, komischerweise. Es gibt leider sehr, sehr, sehr viele Väter, die mit dem Thema Schlafen nichts zu tun haben, aus diversen Gründen.
Ja,
Was
richtig,
ist
viel
deine
mehr.
Erfahrung? Hörst du das von den
Ja.
Vätern als Leidenspunkt?
Also meine Erfahrung ist ähnlich. Ich selbst habe bei beiden Kindern ganz viel Schlaf übernommen, weil ich, also diese Einschlafgeschichten, ne, viel übernommen, weil ich eben einfach eine Ruhe habe, so von Haus aus, und ich kann sowas gut aushalten, sage ich mal. Und hat auch was mit Körperkraft zu tun gehabt, weil ich einfach das Kind deutlich länger tragen kann. Genau, also das gilt jetzt nicht für die ersten Wochen, aber so viel ich halt konnte, habe ich mich da immer gut mit eingebracht. Und meine Erfahrung ist auch mit meinen Klienten, dass das ein wichtiges Thema ist, aus ganz vielen Gründen. Erstens, Einschlafen, hast du schon gesagt, hat viel mit Sicherheit und Vertrauen zu tun. Das heißt, wenn ich mein Kind nicht ins Bett bringen kann, dann vertraut es mir nicht ausreichend. Das heißt es zumindest teilweise. Ja, das sind alles hier nur Anteile der ganzen Geschichte, die ich hier nenne. Natürlich müsste ich im Grunde, um jetzt lieber Hörer, deine Situation zu sehen, müsste ich bei dir nach Hause kommen, mit euch beiden 2 Stunden reden, mir dann angucken, wie ihr mit dem Kind umgeht, etc. Das können wir jetzt nicht. Also das bitte berücksichtigen. Das hat viel damit zu tun, dass ein Kind mir dementsprechend nicht ausreichend vertraut. Das heißt, ich muss arbeiten an Bindung, an Nähe, an Vertrauen, an der Beziehung zu meinem Kind, vielleicht auch an meiner Beziehung zu mir selbst. Und ja, jetzt wird es deep, aber so ist das nun mal, weil eine Frage, die wir, also mein geschätzter Kollege Chris Brower und ich, häufig stellen, wenn Väter erzählen, ja, mein Kind lässt sich einfach nicht, mein Kind ist unsicher, mein Kind hat Ängste, fragen wir immer, ja, wie ist das denn bei dir? Und dann ist ganz oft die Antwort, ja, ich habe das auch. Ne? Also Kinder übernehmen sowas von uns, das heißt, ich muss mich auch selber angucken, wie ist für mich überhaupt die Einschlafsituation mit meinem Kind? Ist das für mich eine entspannte Situation, die ich genieße? Oder ist das grober Stress? Dann, was ich ganz oft erlebe, was auch ein wichtiger Punkt dazu ist, Väter, die sich von Anfang an verpissen, weil die Dynamik ist dann idealtypisch so, dass die Mutter eben stillt. Das heißt, das Kind schläft bei der Mutter ein. Der Vater weiß nicht so richtig, wo sein Platz ist, weiß nicht so richtig, wie das alles geht, weiß nicht so richtig, wie das alles funktioniert und geht dann aufgrund seiner unbewussten Dynamik aufgrund seiner unbewussten Verhaltensweisen und seiner Natur auch in Räume, in denen er sich gut auskennt. Das heißt, er geht arbeiten, das heißt, er geht vielleicht einkaufen, er macht vielleicht sonst irgendwas. Das, wo er weiß, wie das funktioniert, Komfortzone. Und dann steigert sich das. Und die Mutter ist mit diesem Thema alleine. Und ich habe immer wieder Klienten, die zu mir kommen mit Kindern, die zwischen 5 und 20 Jahren alt sind. Und Wir kommen irgendwann an einen Punkt, wo es dann rauskommt, dass die Mutter sich, also die Mutter im Grunde beziehungstraumatisiert ist in der Beziehung zum Vater, weil er sich in diesen Phasen verpisst hat, weil er nicht ausreichend da war, weil er nicht die Verantwortung übernommen hat, weil er nicht hingegangen ist und gesagt hat, ey, was braucht's denn? Ich bin hier der Vater. Wo ist mein Platz? Ja, was kann ich machen? Sondern halt gesagt hat, ja, ich muss arbeiten. Ne? Also das kann zu einem Vertrauensbruch bei der Mutter führen, die dann zu Beziehungsproblemen führt, was ein spannender Punkt für viele ist. Und dann das Dritte, was mir spontan einfällt, was ich auch immer wieder erlebe, ist, der Vater sieht nicht das Kind, sondern sich selbst und will das Kind aus dem Ehebett haben, will das Kind aus dem Schlafzimmer haben, will, dass das Kind alleine schläft, weil du kümmerst dich ja nur noch ums Kind. Ne? Du, liebe Mutter, bist nur noch mit dem Kind, alles dreht sich nur noch ums Kind, kümmere dich doch mal um mich. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite stimmt das gerne mal, dass die Mutter sich nicht mehr genug Raum gibt, auch Partnerin zu sein, dass die Mutter nur noch Mutter ist und dass die Beziehung belastet, was dann wiederum das Kind belastet, was wiederum die Beziehung zwischen Mutter und Kind belastet. Aber ich muss als Vater auch sehen, dass ein Kind Bedürfnisse hat. Und das Kind ist nicht mein Konkurrent. Das ist ein Riesenpunkt, denn der bei vielen Vätern, wo ich sehe, okay, da ist viel, viel Arbeit erstmal nötig, dem Vater auch zu erklären, deine Frau macht das schon prinzipiell richtig. Ja, die hat das Gefühl, das Kind braucht was, ja, das Kind braucht auch was. Ne? Und optimalerweise gehe ich als Vater hin und übernehme meinen Anteil, aber auch auf meine Art. Und hier kommt die Mutter ins Spiel, wo du gesagt hast, ja, das war auch zum Teil meine Verantwortung, weil natürlich, ich sage immer, ich muss als Vater diesen Platz auch einfordern und ich muss als Mutter den aber auch ein Stück weit abgeben. Ja, der Vater macht dann, Klassiker ist, ja, du ziehst das Kind nicht richtig an, du wickelst das Kind nicht richtig, du machst dies nicht richtig, du machst das falsch. Und da muss ich als Vater hingehen und sagen, erstens, okay, dann zeig's mir bitte, ich will's lernen. Ich muss aber auch in der Lage hinzugehen und zu sagen, hey, so wie ich das mache, ist das genauso richtig. Ja, nur weil ich das jetzt nicht so mache, wie du es für richtig hältst, heißt es nicht, dass ich es falsch mache. Du machst es auf deine Art, ich mache es auf meine Art. Beide Arten sind richtig. Ja, ich habe hier Podcast-Folge Nummer 3, ist das, glaube ich, warum Kinder Väter brauchen. Da habe ich so ein bisschen die Studienlage dazu analysiert. Im Schnitt machen Väter die Dinge anders als Mütter, weil wir andere Werte haben. Mütter wollen prinzipiell eher das nach innen gerichtete dem Kind vermitteln, also Liebe, Nähe, Sicherheit, Bindung. Väter wollen eher dem Kind das nach außen gerichtete vermitteln, also Selbstvertrauen, Stärke, Kraft, ja, Dinge alleine machen. Das heißt, das Kind heult auf dem Weg nach Hause. Wir wollen nach Hause zum Mittagsschlaf. Ja, das Kind schläft normalerweise um 12 Uhr, wir sind ein bisschen spät dran. Der Vater sagt jetzt, der Vater schiebt den Kinderwagen und sagt, so, jetzt weinst du, okay, hier hast du was, wir sind in 2 Minuten zu Hause, wein jetzt ruhig mal, wir sind gleich da, ich bin auf dem Weg, ist in Ordnung. Ja, die Mutter kriegt ein Herzkasper, weil die sagt, halt doch bitte an und hol das Kind jetzt da raus. Jetzt drehen wir die Situation um, die Mutter schiebt den Kinderwagen, bleibt stehen und holt das Kind raus. Der Vater kriegt ein Herzkasper, weil er sagt, können wir jetzt bitte mal schnell nach Hause gehen? Ne? So, hier muss ich mir halt klar machen, einer ist in Führung immer. Ist meine Haltung dazu. Wenn ich das mache, dann mache ich es auf meine Art. Und wenn du als Frau damit unzufrieden bist, lass es mich zu Ende machen. Ja, halt mir den Rücken frei, von mir aus verschwinde einfach. Ich erlebe ganz oft, dass Väter mir erzählen, wenn ich mit dem Kind alleine bin, ist alles super easy. Die Mutter kann easy 3 Tage wegfahren, gar kein Thema, ich kriege das alles wunderbar hin. Sobald die Mutter da ist, habe ich einen riesen Terz, weil das Kind spürt, und sorry, ich rede gerade viel, ich gebe dir gleich auch wieder Raum, will den Gedanken nur zu Ende bringen. Wenn die Mutter und der Vater sich jetzt gegenseitig widersprechen und das Kind spürt, die beiden sind nicht einer Meinung und dann grätscht das Kind dazwischen und testet ohne Ende. Ja, wer hat denn jetzt recht? Wie kann ich es denn jetzt machen und so weiter? Wenn aber einer ganz klar die Führung übernimmt und die andere Person einfach mal sagt, okay, ich halte mich jetzt zurück, dann hol das Kind aus dem Kinderwagen. Bei mir zieht sich alles zusammen, aber ich schluck das jetzt einfach runter, weil du bist jetzt gerade dran. und ich lasse dich das einfach mal machen. Dann funktioniert das auch, egal wer es macht und egal auf welche Weise, ja. Und das heißt, ich muss als Vater dafür einstehen und muss halt in der Lage sein zu sagen, hey, pass auf, ich weiß, was ich hier tue, oder ich weiß es eben nicht, dann sag's mir bitte. Und ich muss andererseits als Mutter auch in der Lage zu sein, dem Vater dementsprechend zu vertrauen und zu sagen, mach einfach mal. Und dann kann ich hinterher hingehen und kann sagen, schau mal, ne, die Ärmchen sind kalt, hier, ich habe noch eine Jacke dabei, vielleicht ziehen wir dem Kind das nächste Mal mehr an. Ja, aber es kann genauso gut sein, wenn ich den Vater einfach mal machen lasse, dass dem Kind halt nicht kalt ist. Ne? So. Okay. Das sind meine Gedanken dazu.
Voll viel spannende Gedanken dazu. Also vieles davon ist auch in meiner täglichen Arbeit voll mit drin. Ja, also ich sage auch immer elterliche Führung. Wenn ich als Mutter nicht signalisieren kann, dass es so völlig okay ist, wenn Papa das Kind jetzt ins Bett bringt, dann brauchen wir es nicht versuchen, weil dann weiß mein Kind, also wenn Mama das schon nicht gut findet, ich will sowieso nicht, weil ich will ja viel lieber bei Mama einschlafen. Ja, da sind wir raus, verloren.
Genau. Genau, wenn ich sehe, Mama leidet auch, dann verstärkt das natürlich das Leid des Kindes. Und was ich oft sage, wo es jetzt aber schon auch wieder in Richtung 18 bis 24 Monate altes Kind geht, ist, die Mama soll einfach gehen. Also wenn Väter zu mir kommen und sagen, ja, ich kann das Kind nicht ins Bett bringen, was können wir tun? Dann sage ich, was ihr tun könnt, ist, Mama geht einkaufen. Das könnt ihr tun. Ne? Und dann, dann habe ich mal 3 Nächte ein bisschen Stress, weil das Kind sich umgewöhnt, aber länger nicht. Und sofort kann ich als Vater das Kind wunderbar ins Bett bringen. Wenn ich natürlich weiß, wie ich das Ganze mache, wenn ich das Ganze auf eine gute Art und Weise mache und das Kind eben das entsprechende Alter hat. Wenn es nach 3 Tagen nicht funktioniert oder nach 5, dann kann ich nochmal hingucken, was genau die Hintergründe sind. Aber es hilft oft, wenn Mama einfach weg ist. Und meine Erfahrung ist, dass das auf Anhieb funktioniert.
Meine Erfahrung ist, ich empfehle das auch, zu sagen, also wenn du dir nicht sicher bist und wenn es fürs Kind noch nicht gewohnt und sicher ist, dann geh und verabschiede dich, mach daraus ein Ritual und dieses Ritual passiert jetzt 2 bis 3 Mal die Woche, weil sonst ist das auch wieder nur immer eine Ausnahme und dann gehst du und der Papa ist in der Verantwortung und wenn er meint, ich muss jetzt hier abbrechen, weil ich mich selbst nicht mehr regulieren kann, weil das hier in eine Richtung geht, die sich für mich nicht gut anfühlt, dann hole ich die Mama zurück und Mama ist in der Nähe in den ersten Tagen, natürlich, aber ich muss die Verantwortung irgendwann abgeben. Und oftmals ist es ja leider so, dass dieses Einschlafen, das ist so eine heilige Situation für Mütter, also für Väter auch, aber sie kommen ja gar nicht zu dem Zuge, wenn die Mutter das nicht zulässt, dass sich da viele Mamas auch schwer tun, zu sagen, ich habe jetzt das Vertrauen und das wird gut klappen hier mit euch und ich hinterlasse euch mein gutes Gefühl, damit ihr beide auch in der Sicherheit seid, dass das klappen wird, ne? Ja, es ist ein großes Thema. Und ich bin nicht der Meinung, dass man das 3 Tage mit der Brechstange macht, sondern wenn ich ein Haus kaufe zum Beispiel, dann gucke ich Lage, Lage, Lage. Wenn ich ein Kind bekomme, dann gucke ich auf Bindung, 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 als Papa sehr, sehr gerne. Was du gesagt hast vorhin, das Vertrauen fehlt fürs Einschlafen und so, das ist ja meistens der Punkt. Und da fange ich erstmal an. Ich fange erstmal an, 1:1 Zeit mit einem Kind zu haben. Denn Mama und Kind, ne, die beiden, das passt. Jetzt kommt der Papa und der ist manchmal dabei und manchmal ist der nicht dabei. So, und jetzt soll auf einmal das passieren hier. Und das
Die
kann
Leute
man mit der.
sehen dich nicht. Also, ne,
Ach
denk
so,
dran, dass die Leute nur
okay,
hören.
sorry. Also, Mutter und Kind sind zu zweit, immer. Die sind eins. Gefühlt fürs Kind ist das eins. Dann haben wir den Vater, der steht, sagen wir mal, 2 Meter daneben. Und der ist manchmal arbeiten, der ist manchmal im Garten und der ist manchmal dabei. So, dann sind wir zu dritt. Zu dritt ist auch super. So, und jetzt soll auf einmal passieren, Papa und Kind alleine. Das ist was fürs Kind nicht gewohnt ist. In den allermeisten Fällen ist das die untergeordnete Situation im Familienalltag. Wenn ich also möchte, dass man gleich so eine schwierige Aufgabe wie Einschlafen, ne, wir haben ja schon erörtert, warum das so schwer ist für ein Kind, wenn das mit Papa und Kind allein funktionieren soll, dann muss ich diese Papa-Kind-alleine-Situation erstmal im Wachen üben, mit einem ausgeschlafenen Kind. Damit ein Kind merkt, oh, wenn ich mir weh tue, dann tröstet mich auch Papa und wir können auch diese schwierige Situation zu zweit meistern, ohne Mama dabei. Das wäre zum Beispiel der kleinste Schritt für mich. 1:1 Zeit mit Papa, ultra wichtig, von Tag 1.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich erlebe das allerdings gar nicht so, wie du das beschreibst. Bei Kindern, die 1,5 bis 2 Jahre alt sind, sind tatsächlich die Väter, die zu mir kommen, in den allermeisten Fällen schon sehr stark in der Bindung mit dem Kind. Also die verbringen viel Zeit alleine mit dem Kind, die kümmern sich. Ich erlebe es tatsächlich so gut wie gar nicht mehr, dass Väter sich so komplett rausziehen in dem Alter noch. Genau, deswegen guter Punkt. Meine Erfahrung ist, dass Väter zu mir kommen, die schon durchaus viel Zeit mit den Kindern verbringen und das funktioniert und dies funktioniert und ich kann mit dem Kind wunderbar auch spielen und gehe mit dem alleine auf den Spielplatz, das ist alles fein. Nur einschlafen muss immer die Mama machen. Ne? Und dann ist es halt so, genau, der nächste Step in Richtung echte Bindung. Und da muss man halt schauen, kann die Mutter abgeben und kann ich als Vater annehmen? Ne?
Aber
Kann
deckt sich
ich.
auch voll gut mit meinen Erfahrungen, ne, was du jetzt sagst. Wenn das so ist, Papa verbringt regelmäßig Zeit alleine mit dem Kind und das ist alles fein, dann wird das oft im ersten Versuch super klappen, weil alle Basics dafür ja schon gelegt sind.
Ja, genau. Genau. Aber deswegen ist das gut, dass du das nochmal sagst. Also natürlich muss ich dafür erstmal eine Basis schaffen. Und wenn ich als Vater jetzt völlig raus bin im Familiensystem und mein Kind mich quasi nicht zu Gesicht bekommt oder immer nur mit der Mutter zusammen und die hat die letzten 2 Jahre alles an Bindungsarbeit gemacht, dann kann ich nicht anfangen mit, so, ich will mich jetzt mehr einbringen, ich bringe jetzt jeden Abend das Kind ins Bett. Das
Aber
wäre
genau
tatsächlich.
das ist das oft, was Männer machen, weil sie merken, okay, die Frau ist gar vom Tag, wo kann ich jetzt helfen? Sind in bester Absicht und fangen da an, wo eine gestresste Mutter das Kind an einen ungeübten Vater übergibt. Also eine
Ah, spannend.
Situation, wo ich von vornherein sagen würde, lasst es besser sein, da macht ihr euch jetzt alle nur Stress.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Dann lieber erstmal das Wochenende übernehmen
Genau.
und tagsüber, wie du sagst, wenn das Kind halt fit ist, ne? Und dann mal einen Mittagsschlaf und dann kann ich die Abende übernehmen. Gebe ich dir vollkommen recht. Wundervoll. Hast du noch was, was dir auf der Seele brennt, jetzt zum Thema? Inhaltlich, ich habe am
Ich
Anfang
glaube
gesagt, ich habe
nicht.
so viele Fragen, ich glaube, du hast die alle beantwortet.
Ja, das freut mich doch schon mal. Also ich glaube, wenn wir jetzt einen aufmerksamen Vater haben, der kann für sich alles daraus ziehen, um sein Kind ab sofort super ins Bett bringen zu können. Das ist mein Hauptanliegen heute gewesen.
Ja, ich glaube, vielleicht das noch so als letzten Impuls für die Väter, die zuhören. Was ich nämlich häufig erlebe, ist, dass, also häufig kommen Väter zu mir aufgrund von Beziehungsthemen. Ja, also die Beziehung zur Frau ist nicht so, wie ich mir die wünsche. Und hier möchte ich dir, falls das bei dir so ist, als Zuhörer einfach nochmal den Impuls geben, dass du in erster Linie auch Vater sein darfst, damit sich die Beziehung zu deiner Frau verbessert. Weil wir haben jetzt das ganze Thema, klar, du kannst die Frau entlasten, das ist das eine, aber was auch unglaublich wichtig ist, gerade wenn man jetzt auch ältere Kinder hat, die vielleicht schon 5 bis 20 Jahre alt sind, dann schaut die Frau dir auch zu, wie du als Vater bist. Und dann macht was mit einer Frau. Und wenn die sieht, du bist präsent, du bist am Start, du kannst deinen Kindern was vermitteln, du gehst geil mit denen um. Du kannst denen Grenzen setzen, du kannst aber auch auf die eingehen. Und du machst das nicht für sie, um sie zu entlasten, sondern weil das einfach deine Verantwortung als Vater ist. Weil du das willst. Ja, weil wenn ich dich frage, was du willst, dann willst du auch ein guter Vater sein. Und wenn du das einfach machst, aus so einer natürlichen Verantwortung heraus, dann wird deiner Frau das sicherlich gefallen. Wie sich das dann auswirkt auf deine Beziehung, muss man sehen, aber das ist ein wichtiger Aspekt dessen. Und das sehen eben viele Eltern nicht, viele Väter nicht. Die denken dann, ey, meine Frau muss einfach mal das Kind ein bisschen mehr loslassen. Und die verbringt viel zu viel Zeit mit dem Kind und ist viel zu fixiert und erfüllt jedes Bedürfnis des Kindes ständig. Und was ist denn eigentlich mit mir? Ja, und da ist dann so der klassische Punkt gekommen, wo du vielleicht gucken musst, was kannst du denn tun und nicht, was sollte deine Frau tun. Das liegt mir noch auf der Brust oder lag jetzt nicht mehr. So. Okay. Wenn jetzt, übrigens, noch ein Impuls, weil ich komme jetzt zu der Frage, wie kann man auf dich zukommen, wie kann man dich finden, etc., für die, die Bock haben. Das ist halt genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist ein super geiler Impuls von dir als Vater jetzt zu sagen, hey, ich habe diesen Podcast gehört. Ich organisiere mir jetzt ein Schlafcoaching oder uns beiden oder lern da mal was. Das hängt jetzt davon ab, wie dein Angebot ist. und setze mich damit auseinander und teile das mit meiner Frau und gehe dann hin und sage, guck mal hier, ich habe das und das gelernt, ne, ich bin auf die Andrea gestoßen, guck die dir doch mal an, weil du damit direkt zeigst, ich übernehme hier Verantwortung, ich kümmere mich um diese Dinge etc. Deswegen habe ich die Andrea auch hier für euch Papas, damit ihr hingehen könnt und sagen könnt, so, ich lerne das jetzt. Vielleicht mit der Frau zusammen, aber hier hören natürlich auch viele Mütter zu, also wie kommt man auf dich zu? Wie arbeitest du dann mit den Menschen? Wie würde das Ganze ablaufen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich bin auf Instagram unterwegs als Schlafen leicht gemacht. Da findet ihr mich. Ich habe jetzt gerade abgedreht meinen Videokurs für Eltern mit, in dieser Situation, über die wir gerade mit dir gesprochen haben, dass so ein Kind 10, 12 Wochen alt ist und wir stehen kurz vor der ersten großen Schlafherausforderung der 4-Monats-Regression. Das ist ein Kurs über alle 5 Regressionen in den ersten 2 Lebensjahren. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen. Muss man auch nicht unbedingt, um das Gesamtthema besser zu erfassen. Den kann ich sehr empfehlen als Einstieg für Jungeltern. Ansonsten biete ich Einzelberatungen an und natürlich auch Begleitungen über so einen ganzen Veränderungsprozess, wenn das Thema einfach ein bisschen größer ist. Wir haben gerade schon mal über dieses 10-mal nachts Stillen gesprochen. Das ist häufig so ein Thema. Stillen loslassen, Bewegung loslassen, das Tragen loswerden. Papas habe ich häufiger in der Einzelberatung und das ist auch das Format, was dafür gut geeignet ist. Da setzen wir uns zusammen, 45 Minuten und besprechen ganz genau, was braucht es denn, damit dieser Papa jetzt sein Kind gut und entspannt und liebevoll ins Bett bringen kann. Kann ich jedem ans Herz legen, der damit schon länger struggelt und sich wünscht, dass sich das ändert.
Okay, und das heißt, die Leute schreiben dir über Instagram am besten.
Das geht, oder Sie kommen über meine Homepage, schlafenleichtgemacht.com. Kann man sich auch ganz leicht merken. Darüber geht es auch. Ihr findet einen Weg, mich zu kontaktieren.
Da bin ich sicher. Wundervoll, Andrea, vielen Dank, dass du hier warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Es war ein sehr schönes Gespräch. Hat mir
Ich
Spaß
danke
gemacht.
dir. Hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Podcasten finde ich immer so cool, weil man so ins Leben der Leute kommt, so nebenher beim Putzen oder Spazieren gehen oder auf dem, weiß ich nicht, wie heißen die Dinger, auf dem Fahrrad im Fitnessstudio, kann man so, so viel mitnehmen. Ich finde Podcasts ein mega, ja, auch ein Lernmedium irgendwie, für mich jedenfalls. Ich danke
Voll.
dir für deine Plattform.
Sehr gerne. Alles Gute, danke, dass du da warst. Mach's gut.
Bis
Ciao.
dann.